Auch heute Vormittag heißen wir alle herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Speziell alle Gäste aus den umliegenden Ländern und wer immer wir sein mögen, Gott segne uns gemeinsam. Ich denke an unsere Brüder, die übersetzen. Gott segne euch, helfe euch. Ich weiß, Bruder Kupfer sagt manchmal, du sprichst ja einigermaßen langsam, aber dann kommt doch das Feuer in dich hinein und dann wird's schneller und dann wird's schwieriger mit dem Übersetzen. Aber Gott schenkt ja zu allem Gnade. Der Herr möge besonders unsere rumänisch sprechenden Geschwister segnen und auch unsere französisch sprechenden. Ich denke immer daran, dass sie ja nicht alles so voll mitbekommen, wie wir es in der deutschen Sprache mitbekommen, was den Gesamtgottesdienst betrifft. Und trotzdem hoffen wir, dass es alles gut geht und die Übersetzung auch gesegnet ist und alle hören und miterleben können. Ich musste noch an gestern Abend denken, auch an den Chorus, den Bruder Brenim herzlich und innig gesungen hat. Sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord, sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal zum Ort, wo die Seele ruht. Wir dürfen das Gleiche in diesen Tagen erleben. Den Bericht habe ich ja gestern gegeben, den brauche ich heute nicht mehr zu geben. Wir hatten allerdings am Ende des Gottesdienstes gestern Abend eine sonderbare Überraschung. Ich weiß nicht, ob das junge Ehepaar hier ist, noch hier ist, die gestern Abend nach vorne kam. Seid ihr noch hier? Wahrscheinlich nicht, sie waren nur auf der Durchreise. Es geschah im Jahre 1983, da hatte ich Versammlungen in Syrien, in Jordanien, in Ägypten, überhaupt in der Golfregion. Und als ich in Kairo war, dachte ich, fahr doch mal zu den Pyramiden und steige in die schönste, in die höchste, bis ganz nach oben hinauf. Und das habe ich dann auch getan. Und als ich oben in die Königskammer wollte, da hatte man die zugestellt. Und ich dachte bei mir selber, jetzt hast du so viel Mühe auf dich genommen und sollst dann nicht da reingehen, das wäre doch vergeblich. Und praktisch war ich schon immer veranlagt, das ist mir auf den Weg mitgegeben worden. Ich habe dem Ding ein wenig einen Tritt gegeben und habe gedacht, also hier öffnest du die Sache, wenn sie vor dir verschlossen ist. Und was soll ich euch sagen? Oben waren 3 oder 4 junge Leute und die wollten in Ruhe meditieren. Und ein Ehepaar war aus Süddeutschland, ich habe das dann am Dialekt gehört, und die meinten, da in Ruhe meditieren zu können. Und nun kam ich dazu, die hatten ihr kleines Tonbandgerät, wollten diese Meditationen aufnehmen und sich da in höhere Sphären schwingen. Und als ich das alles so mitbekam, habe ich einfach gesagt, meine Damen und Herren, ich schlage vor, wir beten gemeinsam. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben gemeinsam gebetet. Und da sagte der junge Mann zu mir, wer sind Sie? Ich sage, Name so und so. Ja, geben Sie mir Ihre Anschrift. Ich sage, ich bin so bekannt, Anschrift braucht ihr nicht, Name genügt. Und jetzt waren die gestern Abend hier und sagten, Bruder Frank, nicht Herr Frank, Bruder Frank, kannst du dich daran erinnern, damals 83, oben in der Pyramide, in der Königskammer, da wollten wir meditieren und da kamst du hin und hast mit uns gebetet. Das hat uns nicht mehr losgelassen. Und jetzt dienen sie dem Herrn, sind ein Eigentum Jesu Christi geworden. Es ist einfach schön, wenn man überall, wo man ist, wenn man auch das, was da so ein bisschen zugebaut war, eintritt. Aber man muss es eintreten, um eintreten zu können. Ihr versteht schon, was ich meine. Die sollten nicht in Ruhe meditieren, die sollten in Unruhe versetzt werden durch ein Gebet, bis sie zur Ruhe in Gott kommen. Bruder Russ hat es gestern mitbekommen. Stimmt's, Bruder Russ? Hat das, einige haben's hier gehört. War also wirklich sehr, sehr schön. Wohl dem Menschen, der überall, wo er ist, den Mut hat, entweder zu beten oder Zeugnis abzulegen, was immer es sein mag. Irgendwann, irgendwo wird der Segen zurückkommen und Menschen werden den Weg zum Herrn finden. Heute müssen wir fortsetzen mit dem Thema von gestern Abend, ganz gleich, worüber man spricht. Wenn es zum ersten Mal ist, dann bleiben immer noch gewisse Fragen unbeantwortet und mit Gottes Hilfe wollen wir da noch heute einige Schriftstellen lesen, um es uns aus der Bibel deutlich zu zeigen. Wir wissen ja, dass es Auserwählte gibt, dass es Berufene gibt. Wir wissen, dass es eine Braut gibt, dass es eine Gemeinde gibt, dass die Braut als Überwinderschar aus der Gemeinde herausgeboren wird. Wir wissen, dass Gott mit Israel zuerst den Anfang mit den 144.000 macht und dann steht geschrieben, als dann wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, denn aus Zion wird der Retter kommen. Es gibt also viele Dinge im Reiche Gottes. Wir sind nicht die Einzigen, macht euch keine Sorgen. Gott hat einige verschiedene Sachen geplant und die bringt er auch zur Ausführung. Ich möchte zudem aus Matthäus 4 lesen, zuerst was das Reich Gottes betrifft, um uns darüber doch ein wenig mehr Klarheit geben über den Begriff Reich Gottes, Geheimnisse Gottes und so weiter. Aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 4. Kapitel möchte ich Vers 23 lesen. Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog dann in ganz Galiläa umher, indem er in ihren Synagogen lehrte, das Evangelium vom Reich verkündigte und alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk heilte. Wir haben das, so glaube ich, schon auf den Leuchter gestellt, hervorgehoben und betont, dass alle Dinge, die zum Reich Gottes gehören, müssen in die Verkündigung hineingebettet werden. Nicht einseitig, sondern allumfassend, entsprechend der Offenbarung, die Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt hat. Offenbarung durch den Geist aus berufenem Munde oder durch berufenen Mund weitergegeben. Wir wissen, dass es nie eine Zeit gab, in der Gottes Wort so klar, so deutlich, so tief, so hoch, so weit und breit geoffenbart wurde, wie in diesen Tagen. Und wir schämen uns dessen nicht. Im Gegenteil, es ist uns ein Vorrecht, weil wir erkennen durften, was Gott gemäß seinem Worte in unserer Zeit getan hat. Deshalb schämen wir uns auch des Mannes nicht, den er gebraucht hat, in besonderer Weise gebraucht hat, unseren geliebten Bruder Branham. Hier wird uns gesagt, Jesus begann zu lehren und hat die Heilsbotschaft, das Evangelium vom Reich verkündigt. Nicht nur gepredigt, er hat gelehrt. Es ist ein großer Unterschied zwischen einer Predigt und einer Belehrung. Eine Belehrung geht in Einzelheiten hinein. Bei einer Predigt können Höhepunkte gestreift werden, aber bei einer Belehrung werden Einzelheiten dem Volke Gottes weitergegeben, so dass sie erkannt, gesehen und dann geglaubt werden können. Aus Matthäus 6 möchte ich Vers 10 lesen. Matthäus 6, Vers 10. Hier steht direkt in Verbindung mit dem Gebet unseres Herrn geschrieben: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Die Jünger fragten damals den Herrn: Richtest du jetzt das Reich Israel oder das Königtum Israel wieder auf? Und der Herr sprach: Euch gebührt es nicht, Zeit und Stunde zu wissen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Lasst uns zu dem wichtigen Teil in Matthäus 13 gehen. Ich werde heute mehrere Stellen lesen und mich erst dann an den Punkten aufhalten, die unbedingt erläutert werden müssen. Matthäus 13, Vers 19. Hier steht geschrieben: Bei jedem, der das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt das aus, was in sein Herz gesägt ist. Bei diesem ist der Same auf den Weg längs hin gefallen. Man kann das Wort Gottes hören und es aufnehmen. Wenn es aber nicht durch den Geist geoffenbart wird, dann werden wir kein Teil des Wortes. Dann kommt das Wort und geht. Wir hören es und verstehen es aber nicht. Wir können es nicht einordnen. Erst dann, wenn es uns durch göttliche Offenbarung geschenkt wird und wir göttliches Verständnis über das Wort bekommen, durch göttliche Offenbarung, dann werden wir ein Teil des Wortes. Dann bleibt es in uns. Das ist ein Unterschied, ob es nur kommt und geht, ob wir nur hören oder ob das Wort in uns bleiben kann. Gott schenke es mir, Gott schenke es uns allen, dass das Wort in uns bleiben könnte und wir im Worte bleiben könnten, damit Gott zu seinem Recht kommen kann. In Matthäus 13 lesen wir jetzt Vers 38. Matthäus 13, Vers 38. Hier steht: Der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Hier werden sogar die Kinder Gottes, die aus Gott durch den göttlichen Samen des Wortes, durch den Geist gezeugt und geboren wurden, als Söhne des Reiches beschrieben und bezeichnet. Wie kommen wir in das Reich Gottes hinein? Jesus sagte es schon in Johannes 3. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Wir haben es hier ausgeführt. Der Vorsatz Gottes bestand doch darin, dass er wesensgleiche Söhne und Töchter hat. Vor kurzem habe ich es hier wahrscheinlich schon gesagt. Als Gott, der Herr, den ersten Adam schuf, dann war er zwar im Bilde Gottes geschaffen worden, aber er hatte nicht das Leben Gottes, nicht das Wesen Gottes. Er war nicht aus Gott hervorgegangen. Er war nur in seinem Bilde gemacht worden. und dann sogar aus einem Leib, der aus Erde war, also irdisch. Mit dem zweiten Adam hat Gott ein höheres Ziel verfolgt. Denn der zweite Adam ist aus Gott ausgegangen. Jesus sagte, glaubet mir, dass ich von Gott ausgegangen bin und dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und das ist nun diese neue Schöpfung. Die neue Schöpfung gezeugt durch den Geist. Wesensgleich. Da streiten die Gelehrten über Einheit, über Trinität. Das ist alles gar nicht nötig. Gott hat sich nicht geoffenbart, damit wir darüber streiten. Gott hat sich in Christus geoffenbart, um sich durch Christus uns zu offenbaren. Er hat ihn als den Erstgeborenen gezeugt und spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber jetzt müssen auch wir dieses Heute erkennen und aus demselben Geiste gezeugt werden, um wesensgleich mit unserem Erlöser zu sein. Und so erkennen wir das Wort der Schrift. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Das ist doch nicht nur eine Verheißung, das ist eine Tatsache Gottes. Wenn die Vollendung kommt, werden die Erlösten dem Erlöser gleich sein. Dabei handelt es sich um die Erstlingsschar. Lasst mich noch weiterlesen aus Matthäus 13, Vers 52. Hier steht, da sagte er zu ihnen, deshalb ist jeder Gelehrte, müsste es wahrscheinlich heißen oder Lehrer, der in der Schule des Himmelreiches ausgebildet ist, einem Hausherrn gleich, der aus seinem Schatze Neues und Altes austeilt. Es gehört einfach dazu, dass beides Verwendung findet, Altes und Neues Testament auf einen Nenner gebracht werden kann. Als der Herr Jesus nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern sprach und in ihrer Mitte war, ging es wirklich nicht um Wetter, sondern um die Dinge des Reiches Gottes. Ich lese es euch vor, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen hatte er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er sich 40 Tage lang vor ihnen sehen ließ und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Das war damals sein Anliegen. Das ist es heute noch. Wir müssen wissen, was Gott in seinem Reiche tut, um Anteil daran zu bekommen. Gestern sprachen wir ja über die Möglichkeit, dass Offenbarung 7, die große Schar, die dort Erwähnung findet, eben die törichten Jungfrauen sein können, die zwar auch dem Bräutigam entgegengingen, aber nicht bereit waren, um in der Hochzeit zu sein. Ich wurde diesbezüglich schon angesprochen, und das ist gut so, denn manchmal sind Bibelstellen ähnlich und trotzdem nicht gleich. Ich möchte jetzt einen Vergleich ziehen, denn die Frage, die mir gestellt wurde, finden wir in Matthäus 25, Matthäus 25, Vers 12. Er aber gab ihnen zur Antwort, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn Tag und Stunde sind euch unbekannt. Das Gewicht schien bei der Frage auf dem Ausspruch zu ruhen, ich kenne euch nicht. Nun ist aber Folgendes, wie bei allen anderen Bibelstellen und bei jeder Beschreibung, müssen wir das Ganze vor Augen haben. Und hier steht in Vers 1 in Matthäus 25, als dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachten. Also nicht nur die einen, sondern auch die anderen machten sich auf den Weg. Sie haben von dem Kommen des Bräutigams gewusst. Sie alle hatten Lampen und die Lampen brannten alle. Mit dem Unterschied, dass die einen das Gefäß mit Reserveöl hatten und die anderen hatten nur die Lampen. Jetzt sagt aber der Herr, ich kenne euch nicht. Dieses Wort kennen, ob es anerkennen, erkennen oder kennen in deutscher Sprache heißen würde, wäre es immer das Gleiche. Was das Hochzeitsmahl betrifft, so haben diese Gruppe hat in dem Fall das Ziel nicht erreicht. Die Bedingungen für die Hochzeit, für die Erstlingsschar nicht erfüllt. Und deshalb wurden sie, was das Hochzeitsmahl betrifft oder betraf, nicht anerkannt. Aber zum Vergleich möchte ich euch die Stelle lesen, die denjenigen gesagt werden wird, die nämlich im Namen des Herrn viele Taten vollbracht hatten und sich gar nicht gekümmert haben, worum es eigentlich geht. Ich lese es euch aus Matthäus 7 und ich bitte darum zu achten, welch eine Formulierung hier verwendet wird. Matthäus 7 von Vers 21. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden ins Reich Gottes oder ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht Kraft deines Namens prophetisch geredet, Kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben, Kraft deines Namens viele Wundertaten vollführt? Aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch gekannt, hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Merkt ihr eine ganz andere Formulierung? Hinweg von mir, ihr Übeltäter, ihr habt meinen Namen verwendet, aber seid nicht auf meinen Wegen gewandelt. Ihr habt Herr, Herr gesagt, habt euch aber nicht um das gekümmert, was ich geboten habe. Ihr habt eure eigene Sache in meinem Namen getan. Habt nicht mich, sondern euch verherrlicht. Habt nicht mein Werk getan, sondern euer Werk. Hinweg von mir, ihr Übeltäter, weichet von mir. Nie habe ich euch erkannt. Das, wie ihr ja alle merkt, ist eine völlig andere Formulierung und betrifft eine ganz andere Gruppe, nämlich diejenigen, die in dieser letzten Generation Charismatik hier und Charismatik dort, Wunder und Zeichen hier, Wunder und Zeichen dort und Namen Jesus hier und Namen Jesus dort. Aber unser Herr spricht, ihr nennt mich Herr und Meister und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch ein Beispiel gegeben habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander zu tun, wie ich an euch getan habe. Gott möchte Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Merkt ihr den Unterschied? Da eine Gruppe von Menschen, die sagen, Herr, Herr, Das haben wir getan. Und das, und das, und das. Und zwar alles in deinem Namen. Und der Herr sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch noch nie erkannt. In Matthäus 25 liegt die Sache völlig anders. Da geht es nur darum, dass das erste Ziel, das Hauptziel nicht erreicht wurde. Ich habe zwar nicht viel von dieser Olympiade mitbekommen in Seoul, aber ihr wisst, dass nicht alle Gold nach Hause gebracht haben. Manche haben auch Silber nach Hause gebracht, manche auch Bronze. Nicht jeder kann immer der Erste sein, nicht jeder kann Gold nach Hause bringen. Um das jetzt hier in dem Vergleich zu bringen, ich glaube, Paulus hat sich darauf damals bezogen und er schreibt im Korintherbrief, ich möchte es euch vorlesen, wenn ich es finde, im Korintherbrief, dass nicht jeder gekrönt wird, sondern nur diejenigen, die tatsächlich richtig gelaufen, gekämpft, ordnungsgemäß gekämpft haben, um dann nicht disqualifiziert zu werden, müsste in 1. Korinther, dem 9. Kapitel, Vers 24 stehen. 1. Korinther, Kapitel 9, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt? Merkt ihr, worum es geht? Wir alle sind in der Rennbahn. Und jetzt kommt der Rat, und nicht nur Rat, sondern es wird uns auferlegt und ans Herz gelegt. In Vers 25 steht, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um eine vergängliche Krone zu empfangen, wir aber um eine unvergängliche. So laufe ich denn nicht ziellos und treibe den Faustkampf so, dass ich keine Lufthiebe führe, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, um nicht, nachdem ich als Herold andere zum Kampf aufgerufen habe, mich selbst als untüchtig erweise. Ganz gleich, wer wir sind, wir müssen eins vor Augen haben, dass nicht der Anfang, sondern das Ende gekrönt wird. Und nur da, wo Gottes Heilsratschluss in die Mitte des Volkes Gottes gestellt wird, kann ein solch Rennen beginnen. Alle anderen veranstalten ihr eigenes Rennen, ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Und deshalb wird diesem heute nachgerannt, morgen jenem, ganz gleich, wofür nun die meiste Reklame gemacht wird. Und wer dann am besten abschneidet, der gewinnt das Rennen. Aber Kinder Gottes laufen nicht einmal hier und nicht einmal da. Sie sind von Gott in diese Rennbahn hineingestellt worden. Nicht ein menschliches Ziel ist ihnen vor Augen, sondern das göttliche Ziel, von dem schon Paulus gesagt hat, ich vergesse, was hinter mir ist und jage das vorgestreckte Ziel im Auge, dem Kleinod der himmlischen Berufung zu. Und im Hebräerbrief sagt er, wir alle, die wir zielbewusst sind, es gibt Menschen, die ein hohes Ziel vor Augen haben, das höchste Ziel, und das besteht darin, tatsächlich an der Verwandlung und Entrückung teilzuhaben und in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Wie viele von uns möchten dieses Ziel erreichen? Sagt Amen. Das wäre schön und durch die Gnade Gottes liegen wir bis jetzt einigermaßen gut im Rennen. Wir müssen noch manches ablegen, manche Last, die uns wohl aufhält oder beschwert. Und da mahnt Jakobus in besonderer Weise im 5. Kapitel, dass wir ablegen sollen und dass wir dann auf das Kommen des Herrn warten und ihm entgegengehen sollten. Ich lese weiter aus 2. Korinther, dem 11. Kapitel. 2. Korinther, 11. Kapitel von Vers 1. Möchtet ihr euch doch ein klein wenig Torheit von mir gefallen lassen, nicht wahr? Ihr lasst sie euch auch von mir gefallen. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Und warum? Ich habe euch ja einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als reine Jungfrau zuzuführen. Ich habe euch einem einzigen Manne verlobt. Hat nicht Gott der Herr schon im Alten Testament gesagt, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und mit dir vermählen in Ewigkeit. Gott hat das schon durch die Propheten des Alten Testaments angekündigt. Und damals, als Johannes seinen Dienst hatte, sagte er, wer die Braut hat, das ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams hört nun diesen Ruf und freut sich darüber und so weiter. Ihr kennt ja alle die Schriftstelle. Hier hat Paulus gesagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Paulus war darum besorgt, dass die Menschen nicht nur gläubig werden, sondern gehorsam dem Herrn dienen und folgen, und dass sie das göttlich gesteckte Ziel erreichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Dienst Bruder Brenhams in der gleichen Weise gedacht war. Und deshalb konnte er keine Kompromisse schließen. Er musste die göttliche Botschaft so verkündigen, damit sie uns von allen Überlieferungen, die uns aufhalten, frei macht, damit wir dem Herrn dienen können, um dieses hohe Ziel zu erreichen. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Nichts würde schlimmer sein, als dass ein Mann Gottes erleben müsste, dass er Jahre des Dienstes verwendet hat, ohne dass eine endgültige Frucht beim Herrn gefunden würde. Und ich erinnere da an die Vision Bruder Brenhams, als er die Vorschau über die Braut hatte. Wem sind da nicht die Tränen gekommen, als er dieses gewaltige Erlebnis berichtete? Die Stimme sagte ihm, jetzt wirst du die Braut in einer Vorschau sehen. Ihr wisst ja, was das ist. Und siehe da, ihm wurde die Braut, wie sie am Anfang war, gezeigt. Eine herrliche Braut, ohne Flecken, ohne Runzel, im Gleichschritt marschierend, alles in bester Ordnung. Und plötzlich kommt eine andere Braut mit Tingeltangel überall, hängt's herum, und siehe da, vorne ist ein Weib mit einer gebogenen Nase, sieht aus wie eine Hexe und führt das Ganze an mit Musik, jede Menge, Rambazamba. Und was soll ich euch sagen? Dann wird ihm berichtet, das ist die Braut aus den USA. Dass ihm dabei übel wurde, das hat er nicht nur gesagt, das können wir uns alle vorstellen. Weinend, wer das Tonband hört, bekommt es doch mit. Wenn man es nur liest, dann mag es ja manchmal ein wenig trocken zugehen. Aber wenn man es hört, auf dem Tonband hört, weinend zerbrochen, sagt der Mann Gottes, Herr, das ist das Resultat all der Jahre meines Dienstes und des Dienstes anderer. Und er brach in Weinen aus und sagte, Herr, sei uns gnädig. Und ihr kennt ja alle den Werdegang. Plötzlich schaut er wieder hin und dann erscheint eine Braut, wie sie als erste erschienen war. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Nicht die Zwischenzeit wird zählen, sondern das, was am Ende dieses göttlichen Dienstes aufgrund der göttlichen Botschaft als Braut zubereitet wurde, um ohne Flecken und ohne Runzel vor dem Herrn zu erscheinen. Wir wollen nicht nur am Wettkampf beteiligt sein. Ich war ja auch ein Sportler. Heute sieht man es mir nicht mehr an. Aber laufen konnte ich immer schon gut. Ja? Und ich hatte den Ehrgeiz, immer das Ziel zu erreichen. Eigenartigerweise. Bei den Schularbeiten war ich nicht immer so. Da habe ich das manchmal auch anders gemacht. Aber gerade wenn es darum ging, um irgendwo etwas zu erreichen, dann war ich immer dabei. Und ich meine, so müssten wir geistlich gesehen alle dabei sein. Wenn es darum geht, das ewige Ziel zu erreichen, dann dürfen wir nicht voneinander abschauen, wenn mal die Hausarbeiten nicht gemacht haben und dann ganz kurz eben schnell nachschreiben, denn das könnte ins Auge gehen. Dann müssen wir tatsächlich alle dafür sorgen, dass wir das Wort gehört haben, dass es uns geoffenbart wurde, dass wir verstanden haben, was gesagt wurde, was gelehrt wurde, und dass wir dann ein Teil der Sache werden und uns Gottes und seines Wortes gewiss werden. Paulus wollte dem Herrn eine reine Jungfrau zuführen, die keinen Flecken und nichts hat, was getadelt werden könnte. Aber dann sagt auch er schon damals, in 2. Korinther 11, Vers 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange einst Eva mit ihrer Arglist verführt hat, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren Gesinnung zu Christus hin zum Argen hinweggezogen werden. Es gibt tatsächlich noch heute Menschen, die sich sehr schnell hinwegziehen lassen. Es geht ihnen nicht schnell genug, es ist nicht genügend Betrieb. Auch das haben wir gesagt. Unsere Aufgabe ist es jetzt, das geoffenbarte Wort bis an die Enden der Erde zu tragen. Amen. Denn der Abschluss, den Gott ja tun wird, muss ja weltweit geschehen. Und ehe dieser weltweite Abschluss geschehen kann, müssen alle Völker, Sprachen, Stämme und Nationen diese letzte Botschaft gehört haben, um die Möglichkeit zu bekommen, an dem, was Gott jetzt tut, teilzuhaben. Auch mir geht es zu langsam. Wahrscheinlich spüre ich das mehr als manche, die heute hier sind oder auch nicht. Aber vor einem möchte ich mich hüten. Ich möchte dem Herrn nicht vorauseilen. Ich möchte, dass er sich erhebt und dass er uns vorausgeht. So wie Mose damals sagte, Herr, wenn du nicht vor uns hergehst, dann ziehen wir erst gar nicht aus. Und wenn der Herr sich erhebt, dann werden wir uns mit ihm erheben. Denn der dritte Auszug wird ein Auszug mit Gott sein, wo seine Hand auf das Knick Pharaos herabkommt und er sagen wird, lass meinen Sohn ziehen. Da steht nicht das Wort meinen Knecht, sondern meinen Sohn. Denn aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ihr Lieben, da gibt es herrliche Vergleiche. Oh, wie vollkommen, wie genau ist doch Gottes Wort, wenn es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Ich möchte euch in dem Zusammenhang etwas ganz Herrliches zeigen. Dazu lese ich aus 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 14. 2. Samuel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. So weit, so gut. Lies bitte noch nicht weiter. Ihr könnt ja dann mit mir zugleich weiterlesen. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Haltet eure Hand ruhig dort. Und wir lesen jetzt Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1. Und ihr werdet hier diesen herrlichen Ausspruch wiederfinden. Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchem von den Engeln hätte Gott jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, und ein andermal, ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Weiter zitiert der Mann Gottes aus dem Alten Testament nicht. Ich werde euch gleich sagen, warum nicht. Jetzt lese ich den ganzen Vers in 2. Samuel 7. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er sich verfehlt, ich ihn mit einer menschlichen Rute und mit menschlichen Schlägen züchtigen werde. Der erste Teil, der trifft so schön und vollkommen auf unseren Herrn in majestätischer Weise zu. Aber der zweite Teil, wenn er sich verfehlt, der kann auf den natürlichen Sohn Salomos zutreffen, der kann auf uns als Söhne zutreffen und Töchter, aber unser Herr war doch Herr. Wenn er sich hätte verfehlt, ja, dann wäre doch alles fehlgegangen. Er war doch der Vollkommene, um das, was falsch gegangen war, richtig zu machen, um dem Tode die Macht zu nehmen. Merkt ihr, der Schreiber des Hebräerbriefes hat den zweiten Teil dieses Verses gar nicht wiedergegeben, weil er sich nicht auf unseren Herrn in seiner Sohnschaft bezogen hat. Ihr schaut mich alle an, als wolltet ihr sagen, ja, war das richtig, so hundertprozentig. Alles, was in der Bibel steht, das ist richtig. So wie damals im Propheten Jesaja 61 stand, so schon gleich von dem Tag der Rache. Und der Herr hat das Buch zugeschlagen und hörte nur da auf, wo aufzuhören war. Nämlich die Ankündigung des Gnadenjahres des Herrn. Amen. Buch zu. Buch zu. Der Tag der Rache war noch nicht da. Hier hat der Schreiber des Briefes, alle nehmen an, ich auch, dass es Paulus war. Hier hört er tatsächlich auf mit dem ersten Teil und sagt, ein andermal, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wie viele glauben, dass das hier auf unseren Herrn als Sohn Gottes zutrifft? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Eine weitere Frage. Steht dieses Wort in der Einzahl? Hundertprozentig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und jetzt zeige ich euch im Neuen Testament, wie Paulus dieses Wort verwendet hat, und zwar in der Mehrzahl. Auf alle Söhne und Töchter Gottes. Und jetzt werdet ihr wissen, warum der zweite Teil aus 2. Samuel 7, Vers 14 nicht in Hebräer 1 geschrieben steht, so dass, wenn er sich verfehlt, Du und ich, wir können uns verfehlen. Und dann muss der Herr uns züchtigen. Und wenn er lieb hat, jeden Sohn, jede Tochter, die er lieb hat, die züchtigt er. Dafür ist er doch ein guter Vater. Amen. Jetzt lese ich euch das vor. 2. Korinther, 6. Kapitel, von Vers 16. Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Die gleiche Stelle, dasselbe Wort aus 2. Samuel 7,14 wird hier geführt und wird auf die Kinder Gottes, auf die Söhne und Töchter Gottes gleichermaßen verwendet. Als Jesus in Johannes 20 sagte, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater und zu eurem Vater aufgefahren, nicht zu meinem Gott und zu eurem Gott. Viele verstehen das nicht. Aber er musste doch der Erstgeborene unter vielen Brüdern werden. Er musste der Anfang der göttlichen Schöpfung sein. Und daher ist nun hier das gleiche Wort auf alle Söhne und Töchter Gottes verwendet worden. Der himmlische Vater ist nicht nur der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist unser aller Vater geworden. Wenn wir beten, sollen wir beten, nicht mein, sondern unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Er ist doch Vater über alles, was Kinder heißt. So steht es ja geschrieben. Und es steht auch geschrieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Habt ihr das alle gut verstanden? Die gleiche Schriftstelle, der erste Teil, nur auf unseren Herrn. Wie er hier in Hebräer 1, Vers 5 wiedergegeben wurde. Dann die gesamte Bibelstelle auf uns alle mit einbezogen in 2. Korinther im 6. Kapitel im letzten Vers. Ich will euch Vater sein. Da steht's in der Einzahl. Ich will dir Vater sein. Aber jetzt ist schon die Gemeinde mit einbegriffen worden. Alle Söhne und alle Töchter Gottes, die in den göttlichen Stand zurückgebracht wurden, auf sie trifft das herrliche Wort gleichermaßen zu. Ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der allmächtige Gott. Sind wir es oder sind wir es nicht? Doch wir sind es, aus Gnaden geworden. Wie ja in Johannes 1 steht, Evangelium Johannes 1, nicht nach dem Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren. Viele Schriftstellen könnten gelesen werden. Was Gott vorhatte und in Christus begonnen hat, das setzt sich fort, bis er sagen kann, hier bin ich und all diejenigen, die du mir gegeben hast. Auch das steht schon im Alten Testament geschrieben. Vieles, ja alles, was im Alten Testament stand und mit Bezug auf die Heilsgeschichte prophetisch angedeutet wurde, muss sich ja im Neuen Testament erfüllen und erfüllt sich auch. Ein anderer Vergleich, ebenfalls herrlich, aus Jesaja, dem 54. Kapitel, Jesaja 54, in Vers 1 steht, juble, du Kinderlose, die du nicht Mutter geworden bist, brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Geburtsschmerzen hast kennengelernt, denn die Kinder der Einsamen oder Alleinstehenden werden zahlreicher sein als die Kinder der Verehelichten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Sagt einmal ganz ehrlich, wer von uns hätte nun mit diesem Text heilsgeschichtlich auch nur das Geringste anfangen können? Wir hätten den Kopf geschüttelt, hätten gesagt, lieber Gott, wer ist nun hier alleinstehend? Wer ist nun hier dein Weib, wie im Alten Testament ja gesagt wurde, Jeremia, Hosea und so weiter. Da spricht Gott zu Israel, du bist mein Weib und so weiter. Und hier, jubel du Kinderlose, die du nicht Mutter geworden bist, brich in Jubel aus und so weiter. Dank sei Gott für die Apostel. Dank sei Gott für jede Offenbarung seines Wortes und seines Geistes. Wenn wir im Galater kurz nachlesen, da wird uns die Erklärung geschenkt, von Gott gegeben. Galater Kapitel 4, Galater Kapitel 4 von Vers 24. Ihr könnt ja vorher und nachher lesen. Vielleicht, ja gut, 24. Dies ist bildlich gesprochen, denn diese beiden stellen zwei Bündnisse dar. Das eine vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist die Hagar. Das Wort Hagar bedeutet nämlich den Berg Sinai in Arabien und sie entspricht dem heutigen Jerusalem. Denn dieses befindet sich in Knechtschaft samt ihren Kindern. Das Jerusalem droben dagegen ist eine freie und das ist unsere Mutter, denn es steht geschrieben, freue dich, du Kinderlose, die du nicht Mutter wirst, brich in Jubel aus und frohlocke, die du keine Geburtsschmerzen zu leiden hattest oder hast. Denn die Alleinstehende hat zahlreichere Kinder, mehr als die Verehelichte. Merkt ihr, wie der Apostel dieses Wort heilsgeschichtlich verwendet hat? Und erst dann, nämlich nach dem 27. Vers, kommt Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Amen. 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 Das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, das ist unser aller Mutter. Und das Wort, das vom Himmel kam, zieht uns zum Himmel zurück. Und es wird nicht leer zurückkommen. Es habe denn ausgerichtet, wozu Gott es gesandt hat. Garantiert hätten alle Theologen den gleichen Fehler gemacht. Hätten das eine auf die Nationen gedeutet, das andere auf Israel. Paulus hat weder das eine noch das andere im Auge. Er hat die eine lebendige Gemeinde der Erstgeborenen im Auge, seien sie Juden oder Heiden, die die Beschneidung des Herzens erlebt haben und das Siegel des Geistes für ihre Glaubensgerechtigkeit empfangen haben. Gerechtfertigt worden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Irdisch hat sich das Jerusalem in Knechtschaft befunden. Und was sagte unser Herr? Sie legen euch große Lasten auf, unter denen ihr zusammenbricht, aber sie selber tun nicht danach. Und deshalb der Ruf, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ihr merkt schon, weshalb ich immer dankbarer werde für die herrliche Beweisführung des Alten und des Neuen Testaments. Wird es euch auch immer größer? Dass in einer absolut majestätischen Weise die Apostel im Neuen Testament das prophetische Wort des Alten genommen. Und wenn wir mit Luther sprechen würden, es geführt haben. Heute würden wir sagen, den Beweis angetreten. Einfach gezeigt, hier ist die Verheißung und dort die Erfüllung. Daraus erkennen wir, dass Gott über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen. Aber es muss geistlich verstanden werden. Ich denke da oft daran, als Bruder Branham seinen von Gott gegebenen Dienst erwähnte, da war alles noch gut. Aber als er ihn auf die biblische Grundlage stellte, da wurden seine engsten Freunde zu Feinden und haben gesagt, wir wissen, dass du ein Mann von Gott gesandt bist. Sogar der Mann, der das Buch geschrieben hat, mit all den herrlichen Erlebnissen, ein Mann von Gott gesandt, der doch ein Augenzeuge war, wie viele zusammen nicht. Ein Mann von Gott gesandt. Man kann ein ganzes Buch schreiben. Und wenn es dann zur Sache kommt und geht, dann begreift man selber nicht, wozu man geschrieben hat. Natürlich, das, was übernatürlich geschah, war herrlich in den Augen aller Menschen. Und man sagte, niemand hat diese Gabe, die du hast, und so weiter und so weiter. Als die Zeit erfüllt ward, hat dieser Mann von Gott gesandt gesagt, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Malachi. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Ja, dann wurden die Pferde wild. Dann war nicht mehr eitel Freude im Hause Gottes. Dann kamen Missverständnisse auf. Und warum kamen sie auf? Der Mann Gottes wollte Klärung bringen durch das Wort. Aber alle, die sich nicht unter das Wort beugen konnten, sind in die Irre gegangen bis zum heutigen Tage. Wenn Gott etwas tut, dann kommt der Zeitpunkt, wo der göttliche Dienst auf die biblische Grundlage gestellt wird. Und dann scheiden sich die Geister. Wer dann nicht mitgehen kann, der wird irre und bleibt zurück, weil er meint, die Heilige Schrift besser zu kennen. Aber vielleicht war es auch tatsächlich so, ich möchte die beiden Namen nicht nennen, aber es gab schon zwei Männer, die in den USA vorher den gleichen Anspruch gestellt haben, der Elia zu sein, der vor dem Kommen des Herrn auftreten würde. Und da dieser gleiche Mann über diese beiden Männer auch geschrieben hatte und aus Überzeugung geschrieben hatte, konnte er über den dritten nicht mehr aus Überzeugung schreiben, sonst hätte er sich selber korrigieren müssen. Wisst ihr, ich habe es ja auch schon gesagt, Mohammed hat sich schon auf Malachi und die letzten Verse berufen, dass er der Mann sei, der letzte Prophet, und nach ihm würde der Herr kommen und aufräumen auf dieser Erde. Nicht der Anspruch, sondern die göttliche Bestätigung und Legitimation ist der göttliche Beweis. Jeder kann dies oder das beanspruchen. Wenn Gott die Bestätigung nicht gibt, dann können wir es vergessen. Auch das haben wir aus berufenem Munde immer wieder gehört. Jetzt zeige ich euch etwas und bitte es vor dem Herrn zu beurteilen. Und zwar aus Matthäus 17. Matthäus 17 finden wir das herrliche Erlebnis, die Jünger mit unserem Herrn auf dem Verklärungsberge, Mose und Elia erscheinen. Es ist eitel Freude. Petrus sagt, wir wollen hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und die Sache war ja recht schön. Dann aber kam die Wolke herab, das Licht kam und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hell glänzend wie das Licht und so weiter und so weiter. Das heißt hier, und siehe, Es erschienen ihnen Mose und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus und so weiter und so weiter. Bitte beachtet hier, warum die Frage auftauchte, die ich jetzt hier lese und damit stelle, in Vers 10. Da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Elia und Mose waren doch gerade auf dem Berge gewesen. Und nun kamen sie von dem Berge herunter. Und es klang in den Ohren der Jünger. Die Schriftgelehrten sagen, Elia müsse erst kommen. Und die Frage war, warum behaupten die Schriftgelehrten? Scheinbar hat dieser Mann, der die Frage stellte, die Heilige Schrift noch gar nicht so gut gekonnt, wie sie ihm nachher geoffenbart wurde durch den Heiligen Geist. Und jetzt höret die Antwort. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Ist das Zukunftsform? Garantiert. Ein jeder, der die ersten 4 Schuljahre durchgemacht hat, der wird's wissen. Für die Zukunft ausgesprochen, Elia wird allerdings kommen und alles in den rechten Stand bringen. Dazu sagen wir Amen. Alles Volk sagt dazu Amen. Jetzt kommt Vers 12. Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch haben sie ihn nicht erkannt, sondern mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Dazu sagen wir auch Amen, stimmt's? Da sagen wir alle Amen. Wozu wir kein Amen sagen können, ist, wenn man den 11. Vers auflösen und in den 12. integrieren möchte. Dazu können wir kein Amen sagen. Wenn hier 11. und 12. Vers geschrieben sind, dann hat der 11. und der 12. Vers seine absolute Existenzberechtigung. Elia ist gekommen, das war Johannes der Täufer. Elia wird kommen, das ist der Mann Gottes, jetzt vor dem Tag des Herrn. Das ist so, spricht er in seinen Worten. Aber fragt heute die Schriftgelehrten. Oh, die wollen euch belehren. Unser, ja, Jesus hat zwar gesagt, er wird wiederkommen, aber dann hat er ja gesagt, er ist bereits gekommen. Natürlich hat er das gesagt, aber hat er das erste aufgehoben, als er das zweite sagte? Nein, er hat nur Klarheit geschenkt, Dank sei Gott dafür. Als Johannes gefragt wurde, bist du der Elia? Sagt er, nein. Ich bin es nicht. Auch das ist eigenartig. Wie schön sich da alles zusammensetzt. Und der Engel sagte, er wird im Geiste und in der Kraft des Elia einhergehen, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Aber seit damals sind ja fast 2000 Jahre vergangen und die Erde ist nicht in Flammen aufgegangen, wie es ja vom Tag des Herrn gesagt wird. Also sehen wir, wie wichtig es ist, jede Bibelstelle genau zu nehmen und darauf zu achten, was gesagt wurde, und dann auch göttliches Verständnis darüber zu bekommen, was gemeint ist. Nämlich das, was der Herr selber in seinem Worte gesagt hat. Elia wird erst kommen und alles in den rechten Stand bringen. Und Petrus hat es dann ja in der ersten Predigt zu Pfingsten ausgeführt und gesagt, dass die Zeiten der Erquickung kommen werden und erst dann wird Jesus wiederkommen, wenn alles wiederhergestellt wurde, wie es durch den Mund der Propheten von alters her ausgesprochen worden ist. Nichts ist notwendiger in diesen Tagen als das korrekte Verständnis der biblischen Prophetie. Das wirklich gute und ich hätte fast gesagt vollkommene Verständnis der Dinge, die den Heilsratschluss Gottes in diesen Tagen betreffen. dass wir nichts durcheinander bringen, sondern alles göttlich geordnet aufgrund der Heiligen Schrift verkündigen und auch miterleben. Wir möchten ja nicht nur predigen, wir möchten gemeinsam Gottes Wort hören und gemeinsam den Herrn erleben. Fassen wir zusammen. Wir sehen, dass Gott im Alten Testament Weissagungen aus dem Munde der Propheten ergehen ließ, dass er, als die Zeit der Erfüllung kam, darüber wachte, um sein Wort zur rechten Zeit zu erfüllen. Und noch mehr, er hatte Menschen, die er dann gebrauchen konnte, um diese Worte, die zur Erfüllung gelangten, niederzuschreiben, um uns göttliche Information mit auf den Weg zu geben. Ich bin dem Herrn so dankbar für das Neue Testament, so dankbar für die Belehrung und Beweisführung. Daran können wir uns voll und ganz orientieren, wie weit die Heilsgeschichte vorangeschritten ist. Auch das haben wir gesehen, was in der Einzahl auf den Sohn Gottes gesagt wurde. Und der erste Teil, der auf ihn zutraf, der wurde im Neuen Testament wiedergegeben. Der zweite Teil, der auf alle Söhne und Töchter Gottes zutrifft, wurde nicht im Neuen Testament geschrieben, nicht mit Bezug auf ihn, aber mit Bezug auf uns. Denn er ist ein treuer hoher Priester, um für uns einzutreten. Johannes schreibt, wer sündigt, ist vom Teufel. Und dann schreibt er, wenn aber jemand von einem Fehltritt übereilt wird, so haben wir einen treuen hohen Priester. Wir können uns alle verfehlen, aber einer war unfehlbar vollkommen und hat auf dieser Erde für uns fehlbare Menschen, unvollkommenes, unverdrehtes Geschlecht, das wir sind, den Preis bezahlt, um uns zu erlösen, uns das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Und habt ihr genau Acht gegeben, in welchem Zusammenhang das Wort im Neuen Testament mit Bezug auf die Gemeinde geführt wird? Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann sollt ihr mir Söhne und Töchter sein, und dann will ich euer Gott sein. Das ist der Zusammenhang. Nicht die breite Masse der Gläubigen, die die Segel nach dem Wind setzen, sondern ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann will ich euch Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. An wen ist das Wort gerichtet? An die Überwinderschar, an die Erstlingsschar, die den Ruf hört, die herauskommt, die sich absondern lässt, um mit dem Herrn den schmachvollen Weg zu gehen. Aber nur dieser eine Weg ist es, der zum Ziele führt. Wer das Ziel erreichen möchte, muss bereit sein, Schmach um des Namens Jesu willen auf sich zu nehmen, das Kreuz zu tragen und dem Herrn zu folgen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt sei der wunderbare und herrliche Name unseres Herrn. Nur noch ein Wort in wenigen Minuten an diejenigen, die sich taufen lassen möchten. Ich weiß gar nicht, ist einer, sind es mehrere? Ich habe nur gehört, dass Taufe sein soll. Wer möchte sich taufen lassen? Darf ich es jetzt eben schnell sehen? 1, 2, 3, 4. Ja, also in jedem Fall sind 4 Geschwister da. Das ist sehr gut. Ich glaube, dass Sie alle genau wissen, was die Taufe bedeutet, so dass wir gar nicht näher darauf eingehen können. Alle, die sich dem Herrn geweiht, die gläubig geworden sind, Und die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, ihren persönlichen Erlöser, erlebt haben, ließen sich biblisch auf den Namen Jesu Christi taufen, um so zu bestätigen, dass ihre Sünden vergeben sind. Wir haben das hier einige Male sagen müssen. In der Taufe ist nicht die Vergebung. Die Taufe geschieht zur Vergebung, nicht für Vergebung, zur Vergebung. Und die Vergebung ist einzig und allein in dem Blut des Lammes. Denn so steht's geschrieben, dass er sein Blut für viele zur Vergebung der Sünden geben wird. Und wir haben da keine Wahl. Wir müssen haargenau mit der Heiligen Schrift lehrmäßig übereinstimmen. Die Taufe ist eine Bestätigung, dass der Gläubige gläubig geworden ist und dass er die Gewissheit empfangen hat durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk, an das vergossene Blut des Lammes Gottes, Vergebung der Sünden empfangen zu haben. Und der zweite Schritt ist dann die Taufe und dann gibt Gott den Rest. Möge der Herr diese wenigen Worte an alle segnen, die sich taufen lassen werden. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten, während wir die Häupter geneigt und die Augen geschlossen haben und die Herzen vor Gott öffnen, möchte ich doch fragen, ob jemand hier ist, der sein Leben dem Herrn weihen möchte. Dann hebt doch bitte eure Hand. Ist jemand hier? Dankeschön. Noch jemand? Ist jemand hier mit anderen Anliegen, dass ihr irgendetwas vor den Herrn gebracht habt und ihr glaubt, dass er euch erhört hat? Dann hebt auch die Hand. Gott segne. Gott segne, Gott segne überall. Es gibt ein Lied, in dem steht in etwas so, größer als der Helfer ist die Not ja nie. Er ist immer größer, immer mächtiger. Größer und mächtiger als jeder Sturm. Größer und mächtiger als jede Krankheit. Größer und mächtiger als alles. Er ist der Allmächtige. Er spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Singen wir noch Glaube, nur Glaube, und dann beten wir. Glaube nur, Glaube nur, alles ist möglich, oh Glaube. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für deine Gegenwart, für dein teures und heiliges Wort, für das sonnenklare Licht des prophetischen Wortes, für die Zusammenhänge, die du uns immer klarer zeigst. Geliebter Herr, wer sind wir, dass wir das alles hören und sehen und miterleben dürfen? Treuer Herr, es ist nicht Vermessenheit, wenn wir uns unter diejenigen einreihen, die du beiseite genommen hast, um ihnen die Geheimnisse zu offenbaren, um ihnen das Verständnis dafür zu geben. Und dann sagtest du, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, geliebter Herr und Gott, angefangen von dem Geheimnis deiner Selbstoffenbarung in Christus Jesus, unserem Herrn, mit der Verwirklichung des Geheimnisses der Gemeinde, der Braut und Israel mit allem drum und dran. Herr, hast du uns aus Gnaden eine Gesamtübersicht geschenkt. Wir danken dir dafür und wir preisen deinen herrlichen Namen. Und alle, denen du es geoffenbart hast, sollen dich jetzt loben und preisen und dir danken und dich anbeten. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir. Herr, es ist uns so klar geworden, als hätten wir zu deinen Füßen gesessen und die Worte aus deinem Munde gehört. Halleluja! Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir für alles dargebracht. Jetzt legen wir dir alle hin, die Gebetsanliegen haben, die ihre Hände emporgehoben hatten. Du wolltest retten, heilen, befreien, segnen mit Geist und Feuer taufen und wollest in allem und über alles völlige Klarheit schenken. Segne besonders diejenigen, die den Schritt der Glaubenstaufe vornehmen werden. Sei du mit ihnen. Herr, reinige sie, wasche sie durch das Blut des Lammes, dass sie den Bund eines guten Gewissens mit dir schließen können. Segne alle, auch in der GSSR, unseren geliebten Bruder Witt. Segne alle, die sich der Fürbitte in besonderer Weise empfohlen haben. Strecke deinen Arm aus, bestätige dein Wort. Lass große Wunder und Zeichen geschehen, denn du bist ein großer Gott. Halleluja! Ach Herr, beliebe uns doch und berühre unsere Lippen, unsere Zungen, dass wir dich preisen und deinen Namen rühmen. Denn Großes hast du an uns getan. Gelobt und gepriesen sei dein Name jetzt und in Ewigkeit. Amen.